müssen erst noch mal die ganzen Leute begrüßen, die zahlreichen, die uns zuhören. Kann das sein? Wir haben doch gar nicht Hallo gesagt. Ja.
Hallo, du.
Und du da hinten und du, die da sitzt. Und du. Du sitzt auf dem Klo. Wieso hörst du denn jetzt hier? Das ist ja ein Ding, okay? Aber
ich glaube, die meisten Leute, also soweit das Feedback, was ich bekomme, ist, die meisten Leute hören es entweder beim Autofahren oder beim Einschlafen.
Ich höre es immer gerne. Ich glaube, voll viele pennen einfach zu uns ein.
Das kann auch sein. Aber ich, ist doch dafür gut, wenn es funktioniert. Ja, das ist doch
schöne, beruhigende Stimmen, genau, die Leute in den Schlaf tragen.
Hallo und herzlich willkommen und damit zur Folge 137. Und ich sage nichts zu der Zahl, weil das ist ja total totgekaut, der Witz, schon seit langem. Deswegen.
Was heißt denn hier Witz?
Na, ja, die Schönheit der Zahlen, aber ja, das ist egal heute. Heute ist das egal.
Genau, das ist wie so oft, was heißt so oft? So oft passiert das gar nicht, aber es ist eine Folge, in der wir vorneweg aufnehmen müssen, weil wir gar nicht da sind. Wir sind verteilt in der Welt, jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge. Und daher heute eine kurze, knackige Folge.
Yes, auf jeden Fall.
Und Hanna hat heute gesagt, sie schreibt sich nichts auf, keine Notizen, alles, was sie uns heute beibringen möchte, sind awesome, fresh alive out of her brain.
Ja, ich hab mir da was ausgedacht. Nein, Spaß. Ich habe gerade mal kurz das Perpetuum mobile erfunden.
Ah, sehr geil. Wenn du so anfängst, dann okay, erzähl mal.
Heute, zum Tag der Aufnahme dieses Podcasts, also den 2. Februar 2024, wurde ein Gefangener, der 8 Monate inhaftiert war, in Mumbai in die Freiheit entlassen.
Okay.
Bei diesem Inhaftierten handelt es sich um eine Taube.
Was?
Und diese Taube wurde vor 8 Monaten eingefangen und in Einzelhaft gesteckt, in der Hoffnung, dass sie irgendetwas verraten würde. Und zwar, weil die indische Regierung oder die Ermittlungsbehörden davon ausgegangen sind, dass es eine chinesische Spionagetaube war.
Ey, ich sitze hier mit offenem Mund. Ne?
Diese Taube hatte 2 Ringe an den Füßen und zwar mit chinesischen Schriftzeichen. Und deswegen sind die Behörden davon ausgegangen, das ist bestimmt eine chinesische Spionagetaube.
Ich habe gerade so doofe.
Turns out, it wasn't.
So doofe Bilder im Kopf.
Sondern es war eine taiwanesische Renntaube, also eine Taube, die gezüchtet wurde.
Die Auflösung ist es nicht arg viel besser, eine taiwanesische Renntaube statt einer chinesischen Spionentaube.
Ja, gut, aber die wandern halt, die fliegen halt weit weg. Aber, oh Gott, ich sehe gerade wirklich so einen Kopf vor mir. Die Taube sitzt auf diesem Stuhl, die Lampe wird ihr ins Gesicht gedreht. So. Was haben Sie für Geheimnisse? Was machen Sie in unserem Land? Wieso haben Sie chinesische Schriftzeichen an Ihren Ringen? Was für Geheimnisse haben Sie?
Lassen Sie mich ausreden.
Also ziemlich wild. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass Indien sowas passiert, weil mutmaßlich wurde 2022 eine Taube davon abgehalten, eine Morddrohung an den Präsidenten zu bringen.
Ja, klar.
Aus Pakistan oder so. Es hat sich herausgestellt, es war eine pakistanische Renntaube.
Was ist das Problem mit diesen Renntauben? Guck mal, die werden eingefangen, okay. Also ich habe immer noch mit diesem Fakt zu kämpfen, dass die Taube 8 Monate lang.
Ja, pass auf.
Ja.
Die wurde eingefangen von den Behörden, dann haben die an irgendeine Auffangstation gegeben und haben gesagt, steck die mal in Einzelhaft und dann saß die da halt. Und dann haben die Behörden laut eigener Angabe einfach vergessen zu sagen, dass sie die wieder freilassen können.
Ach so.
Und dann hat sich Peter dafür eingesetzt, dass diese Taube freigelassen wurde.
Ich wollte gerade sagen, also die können ja nicht erwarten, dass die Taube irgendwas ausspuckt oder so. Oder was.
Wer kriegt denn sowas mit?
Oh Gott,
wer kriegt denn sowas mit? Wie kommt denn Peter an die Information?
Diese Auffangstation, wo die Taube inhaftiert war, die haben halt gesagt so, wir wollen die wieder loswerden, aber wir wissen nicht, wie wir das tun sollen. Und dann hat Peter sich irgendwie eingemischt. Naja, wie auch immer. Sie haben heute jedenfalls diese Taube wieder freigelassen. Ich möchte an dieser Stelle aber sagen, dass es nicht super far-fetched ist, dass eine Taube eine Spionagetaube sein könnte. Ja. Unter anderem sind ja super relevante Informationen aus Belgien nach England gelangt während des Zweiten Weltkriegs.
Stimmt.
Weil die EngländerInnen, die hatten ja das Projekt Columba. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Es gibt ja das MI5 und das MI6, ja, also Innendienst, Außendienst quasi. Und es gibt auch noch, damals gab es das MI14 und das MI14 war halt das Projekt Columba mit irgendwie 25.000 Mitarbeitenden, also alles Tauben. Und diese Tauben wurden halt unter anderem mit Fallschirmen, also mit Kisten, die an Fallschirmen hingen, abgeworfen über betroffenen Gebieten von den Alliierten, also dann von den BritInnen. Und an den Kartons waren Zettel dran mit seid mutig und Taubenfutter und dann waren da Instructions dran. Also füttert die Taube so und so viele Tage und dann seid mutig und lasst sie quasi fliegen. Und es war so, dass in Belgien so ein Kasten gefunden wurde von Geschwistern. Das waren, ich glaube, 3 Jungs und 2 Mädels. Und die wussten nicht so genau, was sie damit machen sollten und sind dann nicht damit zu ihren Eltern, sondern zu einem Priester gegangen. Und der wusste genau, was er damit zu tun hatte. Und dann hat der Priester auf einen Zettel, 5x5 cm, das ist wirklich nicht sehr groß, alle möglichen Informationen geschrieben und dann haben sie Fotos von sich gemacht mit der Taube und dem Zettel und haben die Taube wieder fliegen lassen. Mhm. Und 36 Tage später kamen die dann auch an in England und wurde als eine sehr erfolgreiche Nachricht quasi verbucht, weil auf diesem 5x5 cm großen Zettel war so klein, aber so detailliert, waren sehr, sehr dichte Informationen gesammelt. Und zwar hatte dieser Priester 5000 Wörter darauf gekriegt. Das kann man sich mal überlegen, das sind damals 12 Schreibmaschinenseiten gewesen. Mhm. Also das ist extrem krass. Und das war dem geschuldet, dass der mal sich mit Kalligrafie beschäftigt hat. Mhm. Und naja, wie auch immer, auf jeden Fall hat er mitgeteilt, wo Munitionsstützpunkte der Deutschen waren, wo eine deutsche Zentrale in einer Burg in Belgien war, um sich quasi auszutauschen. Und das wussten die Alliierten bis dahin noch nicht. Also das war eine ganz neue Information. Er hat detaillierte Pläne davon gezeichnet, wo die Grenzstützpunkte quasi sind an der Küste von Belgien, also Abschussstützpunkte und so weiter, hat Luftangriffe protokolliert und so weiter. Also es war wahnsinnig viel Information. Leider wurde das letztendlich dann auf die auch zurückgeführt.
Oh.
Und der wurde dann auch hingerichtet, tatsächlich.
Ja.
Also der Mut war wahrscheinlich tatsächlich sehr relevant für die Befreiung durch die Alliierten, aber wurde halt auch echt mit dem Leben bezahlt.
Mhm.
Und dann gab es auch noch die berühmte Taube Gustav, die, als die Alliierten dann tatsächlich zur Befreiung ankamen, wurde diese Taube eben von einem Soldaten, ich glaube, auch von einem englischen Soldaten, losgeschickt aus dem Gebiet und die Taube hat sozusagen die Befreiung verkündet.
Ja.
Insofern, es gab schon immer mal wieder Spionageprojekte durch Tauben, aber dass da eine Taube 8 Monate im Knast saß, ist halt schon ein bisschen
die Zeit
wild.
Hatte mich
und
so
vor
ein
allen
bisschen
Dingen, die Taube ist ja auch einfach nur, also wenn dann halt der Bote für irgendwas, das heißt, entweder ist ein Zettel dran oder da ist keiner dran.
Ja, oder in dem Ring wäre irgendwie ein Chip oder sowas,
genau.
Aber das lässt sich ja eigentlich sehr schnell widerlegen.
Genau, ich hätte nämlich auch gedacht,
so, denn,
ja, wofür brauchst du 8 Monate, um die vielleicht zu röntgen oder sowas?
Genau.
Naja, aber ich meine, ja, es gab ja schon auch so Fälle, wo man davon ausgegangen, nee, man hat versucht, ich glaube, das war das die USA oder war es Russland? Also einer der Big Player in dem Zusammenhang, irgendwie Katzen auszustatten mit Sensoren, die in so in Katzen reinzupflanzen. Und es gab ja auch Fälle von Delfinen, die Spy-Delfine und
oder Robben teilweise, die dann auch bewaffnet werden oder so, also auch ganz, ganz komisch. Ja, wirklich, also da gibt es doch so kleine so Videos irgendwie, wie so Robben mit so tatsächlich mit welchen automatischen Gewehren irgendwie dann, also es ist schon.
Wow.
Und, das fällt mir jetzt gerade ein, was mit Tieren und Militär zusammenhängt, es gibt in Norwegen einen Pinguin. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, der aber
das
wirklich einen richtigen,
irgendwas.
Kein Gustav oder so, keine Ahnung, hat auch einen militärischen Rang. Also das ist tatsächlich so ein Maskottchen. Ja.
Du weißt aber nicht zufällig, wie die Taube hieß, oder? Oder heißt?
Welche?
Die freigelassene.
Die hat keinen Namen.
Ah, okay.
Die hat bestimmt einen Namen.
Kann sein, sie ist auf jeden Fall ausgebüxt von dem taiwanesischen Züchter.
Ah, der wurde quasi kontaktiert.
Ich weiß nicht, wie das herausgefunden wurde, vielleicht auch einfach anhand der Schriftzeichen, die da.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie sie einfach wieder fliegen lassen und man weiß aber nicht, ob die gesund ist oder nicht, weil sie haben sie halt einfach wieder rausgeworfen.
Alles klar. Aber das eigentlich passt das ganz gut zu meinem Thema.
Perfekt.
Ich würde direkt weitermachen und hätte eine Frage. Wart ihr schon mal angeln?
Ja.
Also von Hanna weiß ich es.
Einmal. Ja.
Also Hanna und ich haben in Brasilien mal zusammen gelernt, wie man Piranhas recht einfach fangen kann. Aber ich meine jetzt so ganz, ganz klassisch.
Ja, auch das.
Du warst so ganz klassisch mal angeln? Dirk,
ja,
du auch?
Ja, ich auch einmal. Aber ich war quasi dabei. Ich hatte jetzt nicht irgendwie selber irgendwie, ja.
Ich finde es eine so weirde und grausame Sportart, aber ich muss sagen, ich habe eine krasse Faszination dafür, weil die AnglerInnen, Entschuldigung, dass ich dir da so dazwischen gereitscht habe, aber das, was mich daran so fasziniert, ist, wenn man das so ernsthaft betreibt und vielleicht auch ein bisschen übertreibt, dann hat man ja auch so Köder für alle möglichen Fischearten und was die gerne essen und die bewegen sich oder die schwimmen an der Oberfläche oder nicht und die sehen halt einfach aus wie so wobbeliges Gelee-Spielzeug halt oder sie sind halt hart und große Fischer, so je nachdem, was man halt angeln will. Aber das ist halt, also der Markt,
also
der
auch
ist so
riesig,
krass und die Bestimmung dazu und mit
das
was
ist so
für
fein
Boten
granular
du
und alles.
Aber also angeln darfst und zu welcher Jahreszeit und dann darfst du nur mit irgendwelchen Schwimmreifen. Also es ist total wild.
Das stimmt. Also das moderne Angeln ist auch wirklich abgefahren, aber so das Standardbild, was man so im Kopf hat, ist wahrscheinlich so eine Standard-Holz-Angelrute, an der so ein Haken dann irgendwie an so einem Seil dranhängt und dann am Ende ein Regenwurm, oder? Das ist so, wie ich
das als Kind kennengelernt habe. Das ist das romantische Bild so ein bisschen.
Genau,
zum Angeln,
das ist so das romantische Bild. Wie gesagt, ich bin mir sicher, das macht man heutzutage wahrscheinlich kaum noch so. Wahrscheinlich, wobei Würmer werden wahrscheinlich schon noch ab und zu verwendet.
Ja, aber man wird,
das auf jeden
wahrscheinlich
Fall,
angelt man halt mit Fake-Würmern.
Kann sein. Ich weiß nur, als ich ein kleines Kind war ich mit meinem Opa in den Niederlanden angeln. Und zwar, also wirklich an so einem kleinen Teich. Und der meinte, na, dann brauchen wir natürlich Köder. wir brauchten Köder, also
und dann
los.
Dann habt ihr Regenwürmer ausgegraben.
Genau, wir gingen jetzt Regenwürmer sammeln. Und wie sammelt man am besten Regenwürmer?
Indem man die Erde nass macht.
Ja,
das geht auch.
Es gibt so
aber das ist eigentlich nicht so, was wirklich gut hilft. Ja?
So ein Stock, den man auf dem Boden hält und dann da drauf rumreibt.
Yes. Richtig, richtig. Was Dirk gerade sagt, ist das sogenannte Wurmgrunzen.
So
heißt die Technik offiziell. Das hat er mir damals erklärt. Das ist eigentlich relativ einfach, wie das geht. Man steckt einen Gegenstand, also Dirk hat jetzt gesagt, so ein Stück Holz. Du kannst zum Beispiel auch eine Schaufel nehmen oder einen Holzpflock in die Erde und vibrierst den. Bei meinem Opa war es so, der hat gesagt, trommel einfach mit den Fingern drauf, ne, damit die Vibration quasi in den Boden geht. Man kann dann aber auch so wie mit so einem Streichbogen drüber streichen und so. Wie auch immer man das möchte. Und dann soll das dafür sorgen, dass die Würmer im Umkreis von etwa 12 Meter an die Oberfläche kommen. Und das funktioniert überraschend gut.
Ich habe dazu mal ein Video gesehen und man hat dann wirklich, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Kraft ist, also dass dann Zeitraffer drüber ist, aber da kommen dann wirklich binnen weniger Sekunden die Regenwürmer tatsächlich so nach oben geflogen. Also wirklich
richtig.
Raus.
Ja. Und jetzt kommen wir zu dem so ein bisschen, was Hanna gesagt hat. Ja, genau. Also mein Opa hat mir damals noch gesagt, es sei, weil die Würmer glauben, dass es regnet. Genau, das hat mein Opa gesagt. Die glauben, dass es regnet. Und die wollen natürlich nicht ertrinken im Erdreich. Und deswegen kommen die nach oben. Aber das ist wohl inzwischen widerlegt.
Okay, weil ich dachte nämlich auch, also an Wasser, weil ich dachte so, die meisten Regenwürmer, die ich so gesehen habe in meinem Leben, sind halt da, wenn es geregnet hat.
Wenn es geregnet hat, ja.
Also deswegen heißen sie vielleicht auch so, keine Ahnung.
Nee,
naja, also
ich glaube einfach,
das ist wahrscheinlich,
die Regenwürmer sind einfach sehr kitzelig und das kitzelt die so, weil das so vibriert und dann gehen die einfach raus, weil das so.
Weißt du, wie praktisch das ist, dass es Leute gibt, die sich sowas wirklich auch wissenschaftlich angucken?
Ein Glück.
Weil es gibt eine gängige Theorie, da gibt es auch wirklich eine Studie dazu, die man lesen kann, wo das eben jemand untersucht hat, ob es am Regen liegen könnte oder ob das eine andere Sache ist. Und er hat nämlich rausgefunden, dass dieses Wurmgrunzen auf die Erdwürmer so wirkt, wie die Vibration, die Maulwürfe machen, wenn sie im Erdreich herumgraben. Also
okay, das hätte man sich auch denken können.
Genau, also wenn die da so, weil das Krasse ist, Maulwürfe sind wirklich die wichtigsten Fressfeinde der Würmer, weil die einfach wahnsinnig viele Würmer essen.
Ja, klar.
Ne?
Ja, die haben da deswegen, nicht viel anderes. So, die sind die ganze Zeit unter der Erde und da gibt es da nicht viel mehr. Ja.
Richtig, also das ist eine Theorie, die wurde auch mit so verschiedenen Tests untermauert und gilt jetzt momentan so als die gängigste Geschichte. Das heißt, die werden nicht angelockt, sondern die flüchten quasi vor den Maulwürfen. Das ist
gemein.
So die aktuelle Theorie. Und damals als Kind, das hat wirklich überraschend gut funktioniert und wir haben eine kleine Kiste mit Würmern füllen können und es gibt wohl auch Möwenarten und Schildkröten, die sozusagen Tänze aufführen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Finde ich
interessant. Das wusste ich tatsächlich, dass sie so Vibrationen machen auf dem Boden.
Aber wie immer, Wenn Menschen merken, dass man etwas besser oder schlechter machen kann, muss es Leute geben, die es übertreiben. Es gibt nämlich Veranstaltungen wie die World Worm Charming Championship,
natürlich,
die seit 1980 jährlich die besten WurmjägerInnen sucht. Ja. Den bisherigen Rekord stellte die damals 10-jährige Sophie Smith auf. Die hat 567 Würmer auf einer 3x3 Meter großen Fläche, ich glaube, in einer halben Stunde gesammelt.
Ja, aber also kann man das überhaupt richtig messen? Weil man, also es kommt ja immer drauf an, wie viele Würmer überhaupt in, also.
Ja.
Naja, da kriegt jeder einen Quadratmeter
im Erdreich
oder so.
Sind
und
da,
so.
Da kriegen alle 9 Quadratmeter, genau.
So, ja, aber ja. Es kommt dann vielleicht drauf an, dass in den einen 9 Quadratmetern
ja.
sind mehr Würmer
ja.
als in den anderen.
Das gehört sicherlich auch dazu. Und da gibt es ganz klare Regeln. Diese Championship, die findet in Großbritannien statt. Da gibt es ein richtiges Regelwerk, dass man zum Beispiel die Würmer nicht betäuben darf. Man darf keine chemischen Stoffe benutzen. Man darf aber, ich glaube, wässern darf man zum Beispiel.
Okay.
Und so verschiedenste Sachen. Aber da gibt es ganz klare Regeln und da spielt bestimmt der Zufall auch mit rein.
Erstmal drauf.
Aber 567 Würmer zu sammeln, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur Zufall dabei, würde ich mal sagen.
Ja. Yeah.
Die Würmer werden übrigens am Ende wieder freigelassen. Aber es gibt halt auch so Events wie das Devon Worm Charming Festival, die Cornwall Worm Charming Championships oder auch mal, um ein bisschen international zu werden, die Great Canadian Worm Charming Championships oder das Worm Grunton Festival in den USA. Und anscheinend kann man das, da habe ich auch einen Artikel dazu gefunden, das Wurmgrinsen auch zum Beruf machen. Also es gibt wohl Leute, die das beruflich machen, um das dann halt an Angler und Anglerinnen zu verkaufen.
Hm.
Ne? Aber das war das Wurmgrinsen und ich finde es irgendwie ganz, ganz interessant. Ich bin per Zufall über diese Championship gestolpert und dachte, stimmt, ich habe das auch gelernt als Kind.
Ja, das ist
ja verrückt. Eigentlich müsste ich mal meinen alten Mitbewohner fragen aus Münster. Der war Angellehrer sogar, glaube ich. Und der ist ja dann noch.
Ach, stimmt.
Ja, der
ist der ja dann, eigentlich da noch?
Der ist ja dann nach Neuseeland.
Ja, ist der noch in Neuseeland?
Ich glaube, der ist noch in Neuseeland, ja. Und dann, sein Traum war es nämlich, nach Neuseeland zu gehen und dort zu angeln. Und das hat er gemacht. So viel weiß ich auf jeden Fall von den Instagram-Posts. Wenn du zuhörst, ne, liebe Grüße. Wobei, er hat mal gesagt, er kann unseren Podcast nicht hören, weil man müsste ja zuhören. Und er mag lieber Podcasts, wo einfach so gelabert wird.
Nee,
ich nehme das jetzt als, genau, ich nehme das als.
Das ist ein Kompliment eigentlich.
Ja, als Kompliment mit natürlich.
Ja. Aber ja, Regenwürmer habe ich letztes Jahr irgendwann mal im Angelshop gekauft, damit ich die in meinem Hochbeet aussetze, damit die so ein bisschen.
Ah,
die,
stimmt, für die Erdqualität. Ne?
Genau, damit die es immer so ein bisschen durchwühlen. Also, habe ich quasi gerettet.
Ja.
Aber
ja.
Dieses Wurmgrunzen, das ist tatsächlich jetzt eine ganz gute Überleitung zu meinem Thema. Da geht es bei mir nämlich auch um so Vibrationen in der Erde, aber nicht in der Erde, sondern auf dem Mond.
Oh.
Und zwar geht es um Erdbeben auf dem Mond. Das klingt jetzt erstmal
Mondbeben.
Moonquakes oder so, doch kann man glaube ich schon so sagen, genau. Und zwar ist es so, dass die wirklich so ein bisschen die Zukunft der menschlichen Raumfahrt auf den Mond so ein bisschen beeinflusst. Und zwar gibt es ja die Artemis 3-Mission oder die Artemis generell Missionsreihe ja so ein bisschen. Also da geht es darum, dass die Menschheit tatsächlich wieder bemenschte Missionen auf den Mond starten möchte. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Abschnitte. Also man möchte erst so ein Space Launch System installieren, was im Orbit um den Mond fliegt. Und von dort aus kann man dann einzelne Missionen quasi so runter machen. Also es ist dann wie so eine ISS um den Mond rum, kann man ganz grob so erklären.
Was ja Sinn ergibt, weil man sich den ganzen Weg spart, quasi von der Erdanziehungskraft der Erde wegzukommen, was ja
genau, was unfassbar viel
ist.
Genau, und auch unfassbar viel Energie kostet. Genau, und im Rahmen dessen hat man sich einen Landespot an dem Südpol des Mondes sich ausgeguckt, weil da ist die Beschaffenheit des Mondes wohl sehr interessant. Da soll es dann auch also Eiswasser geben und sowas. Also solche Sachen. Deswegen ist der Südpol da sehr interessant. Was jetzt aber herausgefunden wurde, nein, das wurde nicht jetzt schon herausgefunden, das gibt es schon länger, die Informationen, dass es Mondbeben gibt. Also das fing damit an, dass die Apollo-Missionen so seismografische Messgeräte dort abgestellt haben und man hat schon erkannt, okay, der Mond, da gibt es wohl Beben. Also ja, in unterschiedlichen Stärken und die dauern aber relativ lange. Also die sind so Richterskala irgendwie 5 und die gehen dann aber teilweise so eine Stunde. Also die sind schon spürbar und ja.
Ja, was einschieben, weil ich weiß nicht, ob du das erzählen wolltest, aber ich habe das vor kurzem gelesen, dass die erst dachten, ah ja, es gibt super regelmäßige Mondbeben.
Ja.
Und dann haben die rausgefunden, das liegt daran, dass die Sonne ja auf und unter geht, auch auf dem Mond.
Das spielt deswegen auch eine Rolle.
Das ja. Material quasi in diesem, an dieser Messstation ausgedehnt und wieder zusammengezogen hat, je nach Wärme oder Kälte.
Ach so,
und das natürlich
das
als Erdbeben
ja,
wahrgenommen.
Okay.
Oh,
ja,
das heißt, das Material hat gebebt und nicht der Mond.
Genau,
ja, oder das
so
Material,
das
also das ist ja vielleicht irgendwie eine Feder oder so, und wenn die sich ausdehnt. Nee, aber darum ging es jetzt nicht. Aber es gibt mehrere Einflüsse, warum der Mond Mondbeben hat. Das eine ist tatsächlich auch so ein bisschen die Sonne, also dadurch, dass die Sonne halt da regelmäßig drauf scheint und wieder nicht drauf scheint, also diese Temperaturunterschiede. Das andere ist die Gravitationskraft der Erde, was ja auch so ein bisschen an dem Mond natürlich zieht und drückt. Aber das, was die meisten Erdbeben auslöst, das ist das Abkühlen des Mondes. Also der Mond ist ja dadurch entstanden, dass irgendwann, nein, oder vor Millionen von Jahren ein Asteroid quasi die Erde getroffen hat und dabei
ein
ist dann kleiner
Planet,
viel,
ne? Theia
oder
so.
Das kann sein, ja. Das, darum
ja,
soll es eigentlich
das war
gar nicht.
Es war ein Zwergplanet, der die Erde gestreift hat, die noch junge Erde. Theia,
genau.
Glaube ich, hieß der.
Ja, der Name kommt bekannt vor.
Ja.
Und dann hat sich halt das Material irgendwie gesammelt und dann hat sich der Mond gebildet. Der war am Anfang ganz heiß und kühlt halt seitdem ab. Und dieses Abkühlen sorgt dafür, dass der Mond bebt, aber auch schrumpft. Und zwar so ein bisschen wie so eine Rosine. Man kennt ja eine Weintraube, die ist ja ganz glatt und eine Rosine hat so Wrinkles, also so Falten. Und diese Falten gibt es halt auch auf dem Mond. Und das sind jetzt Falten und Erdbeben, die untersucht wurden. Und jetzt vor 2 Tagen ist dazu ein Paper erschienen, und zwar im Planetary Science Journal. Und das Paper heißt Tectonics and Seismicity of the Lunar South Pole. Und da hat man halt gemerkt, dass diese Erdbeben, die durch dieses Zusammenziehen des Mondes entstehen, erstmal tatsächlich Erdbeben, also Mondbeben, verursachen. Und dass das sozusagen ein Problem für die Menschen, die dann dort wohnen, zum Teil dann, ja, weil die dann einfach Erdbeben ausgesetzt sind oder Mondbeben.
Ja, und auch so Erdrutsche und sowas, ne?
Genau, das kommt auch noch dazu, dass dadurch, durch diese Falten dann auch Erdrutsche entstehen und dass so ein paar Spots, die man sich eigentlich für diese Artemis-3-Mission überlegt hatte, deswegen disqualifiziert sind, weil es vielleicht so gefährlich sein könnte. Und wenn man jetzt analysiert, wo man am besten landet, dann würde man da halt wahrscheinlich eher nicht landen. Genau, und ja, dadurch wird die Mission so ein bisschen, ja, nicht verzögert, aber man guckt jetzt halt, wo man am besten stattdessen landen kann. Und diese Artemis-Mission, die wurde schon ganz oft verschoben, also auch Artemis 3, wo dann die ersten Menschen auf dem, also nicht die ersten, sondern die nächsten Menschen auf dem Mond landen sollen. Das war ursprünglich für 2024 geplant, also tatsächlich schon dieses Jahr eigentlich. Das ist aber aus verschiedensten Gründen immer weiter postponed, also weiter nach hinten geschoben. Und jetzt der aktuelle Stand ist trotzdem immer noch irgendwie Dezember 2025, was nächstes Jahr ist. Und das war mir einfach, und man interessiert sich ja schon für das Thema, aber mir war echt nicht bewusst, dass das jetzt echt bald ist. Also im nächsten Jahr im Dezember oder auch wenn es dann nochmal verschoben wird, irgendwann 26 oder selbst 27, ist das trotzdem in sehr, sehr naher Zukunft. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
Aber es passiert ja gerade so viel, ne? Japan ist jetzt das nächste Land, das es geschafft hat, einen Lander auf die Mondoberfläche zu kriegen.
Ja, genau.
Der ist aber irgendwie falsch rum quasi gelandet.
Auf der Seite irgendwie, ne? Ja.
Ja, oder Kopf nach unten oder irgendwie sowas. Ja, aber er sendet Daten. Dann natürlich diese Geschichte jetzt mit der gescheiterten privaten Rakete, die irgendwelche Human Remains, also irgendwelche Urnen oder sowas da auch ausschütten sollte, was dann nicht geklappt hat, die dann, glaube ich, auf dem halben Weg umgedreht und in der Erdatmosphäre verglüht ist.
Ja, um die sicher zu deorbiten quasi, also damit dann kontrolliert irgendwie dann noch, die dann runtergeht wieder. Ja, das
dann natürlich
also
die indische Mondmission, die ja jetzt geklappt hat, wo aber dann irgendwie, ich glaube, China danach behauptet hat, das sei alles Fake gewesen. Also es passiert schon gerade extrem viel.
Ja, aber diese Artemis-Mission, die ist halt, hat halt wirklich Hand und Fuß und SpaceX ist da auch mit involviert und also
das muss nicht zwingend heißen.
Genau,
nein, also aufgrund von SpaceX zum Beispiel wurde jetzt diese Mission auch schon nochmal verschoben, weil einfach die
Ja, klar.
Ja, stimmt. War das nicht sogar auch, weil die durch ihre Raketentests irgendwie die Startplattformen teilweise auch zu sehr kaputt gemacht haben und so.
Das macht SpaceX gerne. Die haben da, also die probieren da, glaube ich, einfach viel mehr aus und machen, also haben da ja weniger Angst vor dem Material irgendwie. Aber aber das passiert wirklich sehr viel. Aber dass jetzt der Mond ausgerechnet eine Rosine ist, das hilft leider nicht, aber da werden die bestimmt trotzdem eine Lösung für finden.
Ja, ey, ich bin schon wirklich gespannt. Ich weiß noch, wie wir alle zusammen, ich weiß gar nicht, ob du da mit warst, aber da haben wir uns in Münster einen Raketenstart angeguckt Und mich hat das richtig emotional gemacht.
Ja, das ist immer krass.
War das nicht der Start? Der sind nicht zur ISS geflogen?
Ja.
Ach so. Ja, ich habe mir auf jeden Fall den Start vom yeah, James Webb Space Telescope, das habe ich mir angeguckt. Aber das war jetzt einfach nur ein Start zur ISS, oder?
Ich glaube, das war die erste SpaceX-Mission so, zur ISS,
ja,
die da auch bemannt Leute hingebracht hat.
Ja, das war voll abgefahren.
Das und ist auch verrückt, ich weiß wenn auch man noch, sich ich, überlegt, dass da Menschen auf so einem explodierenden Ding irgendwie hochfliegen, aber alles vollkommen kontrolliert und mittlerweile super sicher. Und wenn man also für die Menschen, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal bei so einem Start oder überhaupt im Weltraum ein Mensch gestorben ist. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange.
Das ist schon eine ganze Weile
das
her.
Das ist wahrscheinlich, also die Columbia-Mission, das war wahrscheinlich das letzte Mal.
Ja, glaube ich auch, ja.
Und das ist schon mittlerweile fast ja Jahrzehnte her. Also deswegen ist eigentlich wirklich sehr, sehr sicher.
Ja.
Ja.
Tja, ich bin echt gespannt.
Ja.
Ich meine, ich war ja auch tatsächlich ja da bei diesem Event in den Niederlanden von der ESA, als die Rakete gestartet ist. Und das war auch, da hast du wirklich den ganzen Raum voller Leute, die in einer Ehrfurcht dem ganzen Spektakel beiwohnen.
Ja.
Und das hat schon einen sehr besonderen Effekt.
Auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht, ich glaube, die Mondlandung hatte damals ja auch so einen Effekt, dass es irgendwie, also ich will nicht sagen, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Russland, also die Sowjetunion und die USA damals gemerkt haben, okay, irgendwie haben wir irgendwie doch ähnliche gemeinsame Ziele, so ein bisschen. Gut, das war Space Race und man wollte im Kalten Krieg halt irgendwie zeigen, wer hier der Chef ist, so. Aber vielleicht ist jetzt so eine Mondlandung, so eine erneute Mondlandung ja vielleicht auch was so ein bisschen uns alle begeistert und dann irgendwie findet man wieder mehr zusammen.
Vielleicht.
Keine Ahnung.
Ich glaube, die Mondlandung war ja vor allem eine Antwort auf Sputnik, ne?
Ja, und auf die ersten Menschen und auf die erste Frau und das erste Tier, da waren ja die Sowjetunion. Genau. Weil die Sowjetunion ja bei vielen Dingen schneller, ja.
Ja. Es gibt so einen wunderbaren Twitter, jetzt Ex-Account, der, jetzt Kater, jetzt sag mal ruhig, wir machen ja einen Podcast. Der heißt, glaube ich, sowas wie Only Tweeting in Rodents, so heißt der Account. Und der findet immer quasi Artikel, so News-Artikel, wo Leute behaupten, zum ersten Mal den und den Krebs für immer besiegt. Und dann antwortet der Account immer nur in Rodents, weil quasi diese News-Seite oder der Blogartikel halt verschweigt, dass diese Erkenntnisse nur in Nagetieren halt nachgewiesen worden konnten und so. Was wirklich ein großartiges Konzept ist von diesem Account.
Das ist lustig.
Naja.
Das leitet mich gerade über zu einem Thema, was ich euch eigentlich gerne vorstellen wollte. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, der irgendwie vom MDR veröffentlicht wurde. Und da haben sie behauptet, dass es eine neue Studie gibt, in der nachgewiesen wurde, dass Salmonellen als Erreger
durch Tomatensaft
und das ist halt einfach, also die also bekämpft werden können, beziehungsweise also die quasi eliminieren. Und dann habe ich mir den Artikel dazu angeguckt, also das Paper, was dazu veröffentlicht wurde, und da wurde halt also nichts in Bezug auf irgendwelche Peptide aus Tomatensaft erwähnt. Und zweitens haben sie das halt einfach nur in vitro getestet und in vivo kann man dazu überhaupt noch gar nichts sagen.
In vivo, also Menschen, das ist, oder?
Genau, also okay, im Lebenden.
Ja, okay. Das ist ja,
ja.
Ja, gut. Tomatensaft.
Tja, da müssen wir, also ich habe den Artikel auch gesehen, also nicht den Original-Forschungsartikel, sondern ein Pop-Science-Artikel darüber und habe mich dazu entschieden, da nichts drüber zu sagen, weil es kam mir schon ein bisschen fishy vor. Aber es ist sehr schön, dass du das auch bestätigst.
Fishy.
Ja,
aber ich will euch jetzt gerne noch zwei Sachen erzählen zum Ende dieses Podcasts.
Ja.
Und zwar das Deutscheste, was ich also seit langem empfunden habe, quasi beim Lesen einer Sache.
Gefühlt, ja.
Und zwar, es gibt ja Kulturerbe.
Ja,
und es gibt auch immaterielles Kulturerbe.
Ja.
Und immaterielles Weltkulturerbe sind halt häufig so Tänze oder irgendwelche.
Die ostfriesische Teekunst.
Genau, Kulturen irgendwie so. Und Deutschland hat halt 7 immaterielle Weltkulturerben.
Ja.
Und manche davon teilen sie sich auch mit anderen Ländern. Mhm. Also was wie der Blaudruck zum Beispiel, wo man halt quasi mit einer blauen Farbe Stoff färbt und dann aber so Formen drauflegt, sodass der Teil des Stoffs halt nicht.
Batik?
Ja, genau. Tatsächlich nicht gefärbt wird. Ja. Es ist wie Batik. Und aber eine Sache, die deutsches immaterielles Kulturerbe ist, sind die Genossenschaften.
Ach, wirklich?
Und das finde ich so geil.
Das ist ja interessant, das wusste ich ja. Das wusste ich auch nicht.
Ja, und ich finde das, also ja, ergibt für mich total Sinn, weil Genossenschaften sind ja schon ein sehr besonderer Verbund von Menschen, weil sie sind ja eigentlich ein wirtschaftlicher Zusammenschluss, aber von Leuten, die sich eigentlich in ihren Problemen vielleicht auch zusammenschließen.
Ja.
Und das ist tatsächlich so einzigartig, dass es deutsches Weltkulturerbe geworden ist.
Das ist ja spannend.
Ja, das wollte ich euch einmal noch hier lassen, weil ich es sehr spannend fand. Und mein zweites wäre ein Tipp. Ein Teams-Tipps. Nur anders.
Ja, du kannst den ja verraten und dann erzähle ich ihn nochmal, dann ist es Teams-Tipps.
Ja, einverstanden.
Ja.
Ganz simpel. Es gibt Leute, die haben Wimpern, die sind sehr, sehr gerade. Und dafür gibt es dann so Wimpernzangen, mit denen man sich die Wimpern so umklemmen kann. Oder es gibt auch Wimpernlifting. Das ist quasi wie eine Dauerwelle für die Wimpern. Und das kostet aber einiges an Kohle und so weiter. Und es gibt aber einen Lifehack und den hat mir eine Freundin vor Jahren mal erzählt. Und seitdem verwende ich den immer, wenn ich gerade mal keine gelifteten Wimpern habe. Und zwar kann man sich einfach, wenn man die Wimpern getuscht hat, einfach hochföhnen. Und das ist wirklich bescheuert.
Jetzt weiß ich.
Erstmal so von der Idee, aber es funktioniert einwandfrei. Und Leute, es ist ein Gamechanger, weil so eine Wimpernzange ist wirklich Pain.
Und ja, aber ein Föhn im Gesicht ist kein Pain? Oder wie macht man das am besten?
Nein, das ist also, kein Pain.
Das, ja, für dich
du
schon.
Du machst die Augen zu, natürlich.
Okay,
ich habe nämlich
okay.
vor ein paar Monaten tatsächlich so eine Make-up-Influencerin gesehen, die diesen Hack ausprobieren wollte und hat dabei das Auge offen gelassen. Ich dachte mir, was ist denn mit dir? Also irgendwas ist doch falsch mit dir. Und natürlich tuscht man nur die oberen Wimpern dafür. Weil wenn man die unteren auch tuscht, dann föhnt man sich die halt ins Auge rein. Also es ist total albern. Man muss schon ein bisschen mitdenken. Also die oberen Wimpern tuschen am besten erst das eine Auge, dann macht man das Auge zu und dann föhnt man nur diese Wimpern nach oben. Das heißt, man hält den Föhn sozusagen parallel zur Wange und dann föhnt man nach oben. Alles und dann tuscht man das andere Auge und dann macht man das auch und dann hat man einen wundervoll geschwungenen Wimpernaufschlag. So, das ist danke Tina für diesen Tipp vor einigen Jahren.
Tinas Tipps.
Vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Ja, das ist
aber
schon
jetzt
auch
weiß
wichtig,
ich,
dass wir mal so Beauty Palace Tipps machen.
Ja,
stimmt. Aber Hanna, jetzt weiß ich auch, was du mit deiner Insta-Story meintest.
Ja, Leute, das kann
und das
ich jetzt
ist aber
hier
auch ein
noch
Phänomen,
mal kurz.
Das könnte man ja mal herausfinden. Also anscheinend scheint es ja nicht alle zu stören und anscheinend scheint es die wenigsten zu stören. Mich stört es, wenn ich Wind direkt ins Gesicht bekomme. Hanna, was passiert da bei dir?
Wenn ich Wind direkt im Gesicht habe oder auch Föhn, Luft direkt im Gesicht habe.
Und damit ist nicht der süddeutsche Wind gemeint,
nein,
der
nein, genau,
in München
sondern
ankommt.
Der Luftstrom, der aus dem Gerät namens Föhn kommt, dann setzt irgendwie bei mir eine Atemsperre ein. Also ich kann quasi nicht mehr
atmen. Dann stockt der Atem, dann ist er so.
Ja, also wirklich. Und ich muss mich so richtig zwingen, dazu einzuatmen. Dabei würde man ja eigentlich prinzipiell mehr Luft bekommen, wenn man einatmet als weniger. Also ist ein bisschen schräg. Ich habe in meiner Close Friends List eine Umfrage gemacht und bisher geht es einer anderen Person so, die abgestimmt hat. Die hat mir auch direkt geschrieben.
Die kommt's an.
Ich glaube, ich war dann aber der Zweite.
Die hat mir auch geschrieben.
Ja.
Du hast
bei
auch
mir,
schon. Okay.
Ich habe das Phänomen immer, wenn ich auf dem Deich stehe und dann direkt in den Wind quasi gucke und dann den Mund aufmache, dann ist das so ein, also ich mag diesen Wind und diese Luft so um mich, aber wenn das direkt in mein Gesicht geht und ich irgendwie atmen möchte, dann stockt es mir wirklich den Atem. Dann kann ich einfach nicht, dann ist das wie so ein
Das ist so, als würde der Atemreflex irgendwie aussetzen.
Ja. Also.
Mit was für Leuten mache ich eigentlich diesen Podcast hier?
Ja, vielleicht geht es euch ja auch so. Ihr könnt euch gerne mit uns solidarisieren in den Kommentaren bei Spotify oder auch bei Instagram. Wir würden uns freuen zu erfahren, ob es euch vielleicht auch so geht.
LeidensgenossInnen, ja. Schön.
Das ist so irgendwie auch wieder so ein Zufall. Ich habe heute kurzzeitig überlegt, weil ich gelesen habe, dass der Erfinder von modernem, wie heißt das?
Hackfleisch.
Kajal oder Mascara? Eins von beidem. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja, was denn? Was macht man denn damit?
Sich an die Augen schmieren.
Ja, an die Augen und auf die Wimpern.
Weiß ich nicht. Warte mal, dann doch an die Wimpern.
Ja, dann Mascara.
Mascara. Und zwar hat man das ganz, das gibt es ja schon ewig, das hat ja, anscheinend hat das schon Kleopatra gemacht, mit irgendwie einer Mischung aus Elfenbein und sonst irgendwas. Und man hat das ganz lange.
Ich dachte, Kleopatra hat Kajal
getragen. Oder?
Hat sie? Weiß ich nicht, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Also, ich fass mal zusammen. Man hat auf jeden Fall eine Zeit lang das vor allem viel mit Ruß gemacht. Also, und auch mit so Überresten von verbrannten Öllampen und so Sachen. Und hat dann auch das mit so Art Zahnbürsten sich oben in die.
Ja, dann ist das Wimperntusche.
Okay, in die Wimpern reingemacht und auch vorher auf die Zahnbürsten gespuckt und so. Deswegen hieß das irgendwie Black Spit oder irgendwie hat man so Sachen genannt. Und ist der Typ, dann gab es einen Typ, der hat seine Schwester dabei gesehen, wie sie das gemacht hat und dachte, boah, das ist ja kompliziert, aber voll viele Leute geben sehr viel Geld dafür aus. Und der hat später den ersten richtigen, richtige Wimperntusche Mascara erfunden, die irgendwie aus anderen Stoffen war und viel besser. Und der ist der Erfinder von Maybelline.
Ah, okay. Ja, das ist ja.
Ja, jetzt auch mal. Also viele, viele kleine ungenaue Fakten noch am Ende reingedrückt. Aber fand das dann doch zu unspannend, weil der hat einfach nur gesehen, dass seine Schwester das macht und dass das irgendwie voll nervig ist. Und dann hat er entschieden, er setzt sich hin und macht's besser und hat dann Maybelline irgendwie gemacht.
Welchen Artikel würdet ihr dem Wort Mascara geben?
Der.
Mascara. Das Mascara.
Ey, ich habe das letztens erst gelernt. Ich habe das letztens gelernt, dass man der Mascara oder das Mascara sagen kann. Und ich habe mein Leben lang, bis ich 30 war, gedacht, das heißt die Mascara.
Weil es ein A hinten hat?
Keine Ahnung, für mich war es die Mascara. Nee, und dann habe ich in einem Instagram-Post, in der Kommentierung hat es jemand geschrieben und dann hat der Postersteller geschrieben, hä, das ist ja süß, dass du die Mascara nennst, also so Preach It Queen. Und ich war so, hä, heißt so auch so? Und dann habe ich nachgeguckt nein, das heißt nicht so.
Hey, Hauptsache, es kommt niemand mit diesen blöden Argumenten, ja klar, es ist ja auch der Mascara-Stift oder sowas. Ja, es ist die
Pappen. Nee, es ist die Mascara-Bürste.
Das ist die Nutella-Diskussion. Das ist die Nutella-Diskussion.
Schrecklich.
Nee, aber das fand ich wild. Ich finde, also ich weiß nicht, mir geht das in letzter Zeit öfter so, dass ich so bei Worten plötzlich finde, dass die einen anderen Artikel haben, als ich jemals für sie benutzt habe. Und das sind halt einfach Wörter, die deutsche Sprache sind.
Deutsche.
Ich habe das in letzter
Zeit Weltkulturerbe sein können.
Ich habe manchmal solche
Genossenschaft.
Solche Epiphanies oder solche Erscheinungen, wenn ich irgendwie so Abkürzungen höre und das erste Mal verstehe, was es bedeutet. Bei Beefy zum Beispiel. Man schreibt es ja B-I-F-I. Das ist jetzt keine Abkürzung, aber das englische Beefy, also fleischig sozusagen, schreibt man B-E-E-F-Y, glaube ich. Also die Wurst ist Beefy.
E-F-Y.
Zwei E-F-Y, also Beefy, genau. Yeah. Das ist mir vor kurzem aufgefallen. So. Und das sind so Dinge. Ja, da rumort's
einem. Ist das, hatten wir da nicht schon mal drüber geredet, wie mit Weingummi und Lachgummi?
Haribo und ja.
Aber, und also für mich ist es auch das Bagel. Und es ist
der Bagel.
Ja, es geht beides tatsächlich mittlerweile, aber eigentlich war es der Bagel. Und dann haben anscheinend so viele Leute das Bagel gesagt, dass es mittlerweile beides im Duden steht. Aber
ach was.
Ich habe dazu beigetragen, hallo.
Well.
Ai, ai, ai. Danke für eine Folge dafür, auf jeden Fall.
Dass du die Welt zu einem besseren Ort für Leute machst, die Mascara sagen.
Ja, gerne. Kein Problem.
Gut, und mit diesen erheiternden Fakten und Halbwahrheiten, die am Ende noch rauskamen, entlassen wir euch wieder mal in die zweiwöchige Pause.
In die Ferien.
Uns in den Urlaub.
Ja,
also,
uns,
bevor ihr das gehört habt. So.
Genau, uns in den Urlaub. Passt gut auf euch auf. Und schaut doch mal bei Kofi vorbei, ist noch ein bisschen leer da.
Ja.
Ihr müsst da nichts bezahlen, ne? Nochmal so ein Hinweis, ihr könnt da einfach folgen.
Die Leute haben aber keinen Bock, die Studien zu lesen, weil wir erzählen denen ja, was also, drinsteht.
Stimmt, keiner hat Bock, die Studien zu lesen.
Ja.
Ah, das stimmt. Und meistens, wenn die Leute es dann doch wissen wollen, dann schreiben sie uns eine Nachricht.
Ja, ne? Hallo, könnt ihr mal schicken. Demnächst schicken wir einfach dann nur
den Kofi-Link. Zurück. Aber hinter einer Paywall versteckt. Sobald jemand nach dem Link fragt, nee, okay.
Nein.
Wir könnten den Link doch, glaube ich, auch in unsere Bio bei Spotify oder so reinhauen vielleicht, ne? Geht das?
Stimmt.
Vielleicht.
Ich glaube schon.
Cool. Ist dann einfacher für alle.
Ich wurde heute gefragt, ich stand mit unserer Tasse, wir haben ja eine, die bringe ich noch was bei, Tasse im Büro und derjenige, der sie sah, sagte, ah, ihr habt ja Tassen, ihr habt auch Mützen, was kommt als nächstes? Und dann habe ich gesagt, na, wir haben auch schon mal Blöcke verlost.
Stimmt.
Und als nächstes hätte ich jetzt gesagt, irgendwie eine 3D-Lego-Version von unserem Logo.
Ui.
Ja, oder eine Weihnachtskugel.
Eine Weihnachtskugel habe ich auch schon lange irgendwie. Ist auch eine gute Idee.
Ja, wenn ihr auch eine gute Idee habt, schreibt es uns doch bitte in die Spotify-Kommentarfunktion.
Oder uns eine E-Mail.
Oder auf Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Und jetzt macht es gut.
Ja,
schlaft gut weiter, Ruhe, wenn ihr am Einschlafen seid oder fahrt gut weiter Auto.
Genau. Schön, dass ihr die Folge nochmal angefangen habt zu hören, nachdem ihr dazu eingeschlafen seid und jetzt am Ende angekommen seid.
Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer
Ciao.
Dr. Tim.
Euer Dr. Dr. Tim.
Dr. Tim.
Ja. Und was sagt ihr?
Und Ganov innen.
Und Ganov und Co. und KKG.
Ja, Frau Diplomjuristin.
Ja,
Hanna.
Bachelor bin ich.
Dirk.
Bachelor. Bachelor Dirk.
Wie würde man dich gerade bezeichnen? Jetzt sei mal da. Halt
den
Sabbel.
Wie würde man mich. Bachelor of Science habe ich, aber ich weiß nicht, wie man das. Wenn ich richtig dick auftragen würde, würde ich sagen, ich wäre Ökonom, weil ich Wirtschaftswissenschaft studiert habe. Aber so weit würde ich nicht gehen. Also, bitte.
Herr Ökonom Dirk.
Das finde ich richtig gut.
Das würde ich aber niemand, macht es nicht. Gewöhnt euch das nicht an.
Doch, wir ändern das in der Bio von unserem Podcast.
Ja.
Dr. Tim, Diplomjuristin Hanna
und der Ökonom Dirk
diskutieren.
Nein, das ist kein Fall.
Und dann schreiben wir noch
schon elitär. Zu
aus der Herzkammer der Wissenschaft quasi auch.
Ja,
noch.
Genau.
Also irgendwie.
Die Speerspitze der Forschung, des Forschungsstandorts Deutschlands.
Das ist das ist ja gar nicht mal so richtig falsch sogar. Das ist ja leider sogar wirklich
Schluss
so.
Jetzt.
Egal, jetzt aber. Okay, es reicht jetzt.
Jetzt ist aber ja Ruhe jetzt.
Ah, gut. Achso, und genießt den Karneval, wenn ihr den feiert. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ihr Jecken. Tschüss.
Tschüss.
Und Jecken.
Tschüss.
Tschüss. Dirk hat eine Latenz.
Eine Latenz.
Wir können ja nochmal machen, aber also.
Ich bin grundsätzlich irritiert.
Ich bin grundgesetzlich.
Ich bin emeritiert.
Grundgesetzlich
emeritiert. Grundgesetzlich emeritiert.
Ich habe heute Chicken Wings gegessen, Dirk. Lecker.
Ich hatte gestern Chicken Wings. Das war.
Nein.
Doch,
wir
hatte
sind
ich.
Wie Twinsies, nur getrennt.
Hallo, könnt ihr mal aufhören, so über mich zu reden?
Was?
Tim nennt mich über seinen Chicken Wing.
Das stimmt überhaupt gar nicht.
Was?
Lügen-Podcast.
Ich beende jetzt mal die Aufnahme hier.
Ja, es ist eine Outtakes-Generation hier.
Generation, genau. Die Outtakes-Generation. Wer kennt sie nicht? Lieber ohne Hoden leben als in Hohendoden leben. Hab ich. Ja. Okay. Tschüss. Warte! Kennt ihr den? Warte! Wie heißt der? Warte! Boom! Oh, okay. Jetzt reicht's auch. Ich will jetzt reicht's auch. Aus dem Haus und raus aus dem Haus. Warte hier jetzt. Tschüss.